zwischen Hamburg und Haiti.
Mit Jesus in der Pufferzone. Nordzypern hofft auf Vereinigung. Eine Sendung von Christoph Vogt.
Das türkisblaue Mittelmeer schickt seine Wellen an den breiten Strand des Golden Beach. Die Sonne brennt. Möwen stehen im Wind, als wären sie am wolkenlosen Himmel festgetackert. Salahi und Hasibe, Cosetto Lulari, sitzen im Geländewagen und beobachten den Strand durch das Fernglas. Die beiden leiten das staatliche Meeresschildkrötenschutzprojekt. Sie sind unterwegs an den Stränden der Karpas-Halbinsel im Nordosten Zyperns, die zu den wichtigsten Brutgebieten der Meeresschildkröten im gesamten Mittelmeerraum zählen.
Die Karpas-Region hat viele Strände. Wir kontrollieren nur die, von denen wir wissen, dass Schildkröten dort ihre Nester graben. Manchmal treffen wir auf Camper. Dann klären wir sie darüber auf, dass sie nicht mit dem Auto auf den Strand fahren, zelten oder ein Lagerfeuer machen dürfen.
Meint Salahi. Die sensible Zeit beginnt für die Naturschützer bereits Ende Mai. Dann schleppen sich hunderte Schildkrötenweibchen nachts an die Strände, buddeln ein Loch und legen bis zu 150 Tischtennisballgroße Eier hinein. Es sind vor allem die vom Aussterben bedrohten grünen Meeresschildkröten und die unechten Karettschildkröten. Sie kommen aus der Türkei, dem Libanon, Syrien oder Libyen an diese Strände.
On the beach, maybe one hour.
Die Meeresschildkröten müssen sich beeilen. Sie können nur eine Stunde in der Sonne überleben. Sie trocknen schnell aus und sterben dann.
Am nächsten Morgen, nach der Eiablage, sind die Strände übersät mit Sandhaufen. Sie sehen aus wie frisch aufgeschüttete Hügelgräber. In etwa 70 Zentimeter Tiefe befinden sich die Gelege, erzählt Hasibe Cosetto Lulari.
Wir montieren große Eisengitter über die Nester, um sie vor Füchsen und verwilderten Hunden zu schützen. Hier auf dem Karpas sind es vor allem die Füchse, die die Nester plündern. Sie sind sehr clever und versuchen, die Schutzgitter zu untergraben, um an die Schildkröteneier zu gelangen.
Es gibt auch Füchse. Die warten am Strand auf die Weibchen, begleiten sie und fressen nach der Eiablage sofort die Gelege auf.
Vom Golden Beach mit seinen unberührten Stränden und Dünen fahren Salahi und Hasibe Cosetto Lulari auf die Nordseite der Karpas-Halbinsel. Nach kurzer Fahrt hält der Land Rover an einem schmalen, von Felsen gesäumten Strand, dem Runners Beach.
Er gilt als der drittwichtigste Nistplatz im ganzen Mittelmeer. Manche Strandabschnitte sind allerdings sehr schmal. Wenn die Schildkröten hier ihre Nester buddeln, können die vom Meer überspült werden. Durch die Feuchtigkeit im Boden verfaulen dann die Eier. Deshalb graben wir die Gelege aus und am Nachbarstrand, der viel breiter und deswegen sicherer ist, wieder ein.
Das Umsetzen muss innerhalb von 24 Stunden geschehen, sonst sterben die Embryos ab. Salahi und Hasibe können immer auf Freiwillige zählen, wie zum Beispiel auf Biologiestudenten der Humboldt-Universität Berlin. Etwa 8 Wochen später, Ende Juli bis Anfang September, ereignet sich dann ein einzigartiges Schauspiel. Tausende Schildkrötenbabys buddeln sich aus dem Sand und krabbeln Richtung Meer. So schnell sie können.
Die langgestreckte Karpas-Halbinsel gehört zu den am dünnsten besiedelten Gegenden Nordzyperns. Das Kap Safer mit dem Apostel-Andreas-Kloster markiert den östlichsten Zipfel der Insel. Von hier aus führt eine kleine Straße Richtung Westen, Richtung Zivilisation. Wie eine grauschwarze Riesenschlange schlängelt sie sich durch Macchia, Felder und knorrige Johannisbrot- und Olivenbaumplantagen. Wilde Esel streifen umher. Die Straße verbindet viele antike Fundstätten, Kirchen, Klosterruinen und die wenigen Dörfer, deren Häuser und Höfe sich links und rechts davon in die hügelige Landschaft verstreuen.
Oh. Ubi Konuk, ein typisches Dorf auf dem Karpass, ächzt unter der Hitze. Selbst die Spatzen lassen ihre Flügel hängen. Und auch der Muezzin kann mit seinen Gebeten nicht für einen kühlen Regenschauer sorgen. Ismail Cemal hätte nichts dagegen. Der 68-Jährige sitzt vor seinem Haus unter der weinberankten Pergola und macht sich so seine Gedanken.
Um ein neues, anderes Bewusstsein zu entwickeln, braucht man manchmal den Abstand zum Alten, zum Gewohnten.
Starke Worte, mit denen Ismail sein Leben auf den Punkt bringt. Seine kleinen, hellwachen, braunen Augen unter den buschigen Brauen funkeln, wenn er erzählt.
In Australien habe ich Natur und Ökologie für mich entdeckt. Themen, die in anderen Ländern einen viel größeren Stellenwert haben als in Zypern. Diesbezüglich sind wir hinterm Mond. Das muss sich ändern.
Aus wirtschaftlicher Not verließ Ismail 1968 als junger Mann seine Insel, um sich in Australien ein neues Leben aufzubauen. Nach vielen Jahren packte ihn jedoch das Heimweh. Ismail kehrte mit seiner kanadischen Frau Lois zurück und fing von vorne an. In Bue Konuk fanden Ismail und seine Frau eine neue Bleibe. Das Dorf wird umarmt von Olivenbaumhainen, Feldern und Weingärten. Im Sommer lärmen Schwalben im Tiefflug. Hin und wieder tuckert ein Trecker nach irgendwo. Zusammen mit den Bewohnern haucht der Ökopionier dem einst vom Aussterben bedrohten Dorf Jahr für Jahr mehr Leben ein. Auch die verfallene, jahrhundertealte Ölmühle wird nun gemeinsam instand gesetzt. Sie ist Teil eines Kulturzentrums. Bue Konuk hat sich zum Ökodorf entwickelt, einmalig auf Zypern. Heute kommen Besucher, staunen und machen mit.
Wir bieten verschiedene Kurse an. Körbe flechten, mit Holz arbeiten, zum Beispiel einen Stuhl herstellen, einen Löffel schnitzen oder Taschenweben aus Palmwedeln. Wenn man sich für das Leben als Schäfer interessiert, kann man Schafe hüten und Käse herstellen, wie den Halloumi.
Slow living, slow food. Dazu gehören das Brotbacken im traditionellen Lehmofen und Bauernmärkte, auf denen selbstgemachtes und Biogemüse aus den Gärten des Dorfes angeboten werden. Auch bestes Olivenöl, für das die Gegend berühmt ist. Ismails Leuchtturmprojekt strahlt mittlerweile weit über die Dorfgrenzen hinaus.
Natur und Kultur sind in Nordzypern eng miteinander verbunden. Die jahrtausendealte, wechselvolle Geschichte der Insel hat überall ihre Spuren hinterlassen. Doch an keinem anderen Ort verdichten sich Vergangenheit und Gegenwart auf so engem Raum wie in der Hauptstadt Nikosia. Um die 276.000 Menschen leben hier. 55.000 von ihnen in Lefkoşa, im türkischen Teil der Stadt. Nikosia ist wie einst Berlin eine geteilte Metropole. 1974 putschte das griechische Militärregime den zyprischen Staatspräsidenten Makarios aus dem Amt, um Zypern an Griechenland anzugliedern. Das wollte die Türkei verhindern, schickte Soldaten und besetzte den Norden der Insel. Bis heute ist der Zypern-Konflikt nicht gelöst. Eine Grenze aus Zäunen, Checkpoints und Wachtürmen macht ihn sichtbar.
Die zyprische Musik, die aus einem Café schallt, kennt keine Grenzen. Das Café liegt am kleinen, aber zentralen Atatürk-Platz, der früher Sarayönü-Platz hieß. Er ist gesäumt von Bäumen und alten Hotels, kolonialen Verwaltungsgebäuden und der Sarayönü-Moschee. Im Zentrum des Platzes steht, wie ein Ausrufezeichen der Geschichte, eine antike Granitsäule aus Salamis.
Die Säule wurde vom Venezianer als Machtsymbol hier eingerichtet. Eigentlich war die Markus-Löwe drauf.
Erzählt Bülent Ecevit Kasap. Der 42-jährige, türkischstämmige Zyprer hat in Deutschland und England studiert und kennt sich aus in der Geschichte seines Landes. Den Markus-Löwen nahmen die Osmanen bei ihrer Eroberung 1570-71 von der Säule herunter. Die Engländer, als Kolonialherren bis 1960 auf der Insel, setzten eine Weltkugel darauf, als Zeichen des Empires. Die mächtige, kreisrunde Stadtmauer, die Nikosia mit seinen drei historischen Stadttoren noch immer umgibt, stampften die Venezianer 1567 aus dem Boden. Doch seine größte Blüte erlebte die Stadt davor, während der Lusignan-Zeit. Von 1192 bis 1489 baute das französische Adelsgeschlecht Nikosia zur prächtigen Residenzstadt aus. Guido von Lusignan, Kreuzritter, König von Jerusalem und später von Zypern, kaufte die Insel einst dem englischen König Richard Löwenherz ab.
Unter den Osmanen nahm das abendländisch geprägte Nikosia, eine multireligiös-kulturelle Großgemeinde, die Züge einer orientalischen Stadt an. Davon zeugen bis heute unter anderem das Mevlevi-Museum, der frühere Kultort des Ordens der tanzenden Derwische, das türkische Dampfbad Büyük Hamam, die vielen Moscheen wie die Selimiye-Moschee, das Arabahmet-Viertel mit seinem Bazar und das mächtige Büyük Han, eine 1572 erbaute Karawanserei mit 68 Zimmern auf zwei Stockwerken.
Unten runter wird dann die Tiere und die Ware aufgebaut und oben drüber alle Zimmer für die Gäste mit Kamin. In der damaligen Zeit war es sehr luxuriös natürlich. 1572 gebaut worden, später in Kolonialzeit wurde dann als Gefängnis und Polizeischule benutzt und später wurde auch für die armen Leute als Wohnbereich eingerichtet. Bis 60er Jahren waren viele Waren aus der Türkei und aber innerhalb des Landes ging es dann alle Richtungen Larnaka, damalig jetziger Südteil. Und Limassol und so weiter, waren die alle mit den Kamelen unterwegs. Damals gab es ja 2500 Kamelen hier auf dem Insel. Bis 60er gab es noch 100, aber danach hat man dann nicht mehr gebraucht.
Im Zentrum der Altstadt enden manche Straßen an Stacheldrahtzäunen. Die Häuser, ja ganze Straßenzüge sind heruntergekommen und verstrahlen einen morbiden Charme. Leere Wachtürme grüßen aus der sogenannten Pufferzone, einem Streifen Niemandsland, von der UN bewacht.
Da wohnen die meistens die Leute von der Türkei hierher mit der niedrigen Einkommen, niedrigen Bildung, weil es günstiger ist, weil renovierungsbedürftig sind die Häuser. Ganz normale Bürger will dann nicht hierher kommen und auch der Umgebung zum Wohnen nicht schön ist. Will man dann auch nicht hier wohnen, deswegen wollen die auch dann nicht investieren. Durch diese Vereinigung nicht stattgefunden ist, will auch dann keine investieren. Natürlich, wenn die Vereinigung kommen würde und dann viele Touristen kommen würden, die werden dann natürlich mehr investieren, weil so eine Stadt, alte Stadt, will ja jede.
Entlang der Grenze warnen Hinweisschilder. Fotografieren verboten. Checkpoint Letra-Straße am Letra-Palast. Auf Türkisch Lokmaci. Nur hier können Einheimische und Touristen zu Fuß über die Grenze in den griechischen Teil der Altstadt gelangen.
Also sie machen erstmal die Auschecken vom Türkischen und dann einchecken in dem Griechen. Es dauert aber innerhalb 5 Minuten sind die drüben. Wir haben so einen Nordzypriotischen und einen vom Republik Zypern Ausweis. Ja? Als Zypriote im Süden kann man auch leben.
2 Minuten Fußweg sind es vom türkischen hinüber zum griechischen Wachhäuschen. Links und rechts stehen Häuserfassadenspalier, deren Türen und Fenster zugemauert sind. Es ist ein surreales Erlebnis, trotz oder wegen der Herzlich-Willkommen-Schilder. Eigentlich wäre es längst an der Zeit, diese absurde Situation zu beenden, meint Bülent. Dieser Meinung sind auch Mustafa Akinci, der Präsident Nordzyperns, und sein griechisch-zyprischer Kollege Nikos Anastasiades. Sie sind die neuen Hoffnungsträger für eine Wiedervereinigung.
Die verstehen sich gut, die wollen, dass die Zypern unabhängig ist, dass die halt die ganzen Einflüsse von den anderen Ländern, den Machthabern, ein bisschen unabhängig zu sein. Deswegen wollen die Vereinigung. Beide geben Hoffnung, den Mustafa Akinci und den Anastasias auf demselben Dorf. Im Süden. Anastasia meinte, dieses Jahr wird die Lösung, also Vereinigung, stattfinden. Die sind sehr aufgeregt, warten drauf.
Der vorerst letzte Versuch, sich wieder zu vereinigen, liegt über 12 Jahre zurück. In einer Volksabstimmung lehnte 2004 die Mehrheit der griechischen Zyprer jedoch den Plan des ehemaligen UN-Generalsekretärs Kofi Annan ab. Sie sahen ihre Interessen nicht ausreichend berücksichtigt. Bülent Ecevit Kasap, geboren am 20. Juli 1974, am Tag der türkischen Invasion, hofft weiter. In einem Café am Atatürk-Platz gönnt er sich eine Erfrischung und schaut zur venezianischen Granitsäule, das steinerne Ausrufezeichen der zyprischen Geschichte.
Politik macht alles ein bisschen schwieriger. Ohne Politik wäre wahrscheinlich viel einfacher.
Nördlich von Nikosia erstreckt sich das Beşpamak-Gebirge. Die Form seiner Bergketten, die sich weit von Ost nach West ziehen und mehr als 1000 Meter hoch sind, ähnelt einem ausgestreckten, schlafenden Drachen. Kreuzritterburgen krallen sich in seine steilen, felsigen Flanken.
Wir sind jetzt hier beim Girne-Felsen. Danach sind wir beim Feuerfelsen, beim Alefkaya. Er hat die Farbe, weil er, wenn die Sonne drauf scheint, so rot glüht. Das kommt vom Kalkstein mit Magnesium-Einlagerungen. Sagt man auch Dolomit dazu, erinnert uns deshalb an die Dolomiten hier, die Formen des Gebirges.
Franz Bauernhofer ist Bergführer, hochgewachsen und durchtrainiert. Mit festem Schuhwerk steht er in 500 Metern Höhe auf einem Felsvorsprung. Unter ihm liegt das Hafenstädtchen Girne, dahinter die Küste, die parallel zum Beşpamak-Gebirge verläuft, und das endlose blaue Meer.
Beşpamak heißt fünf Finger, Beş ist fünf und Parmak ist der Finger auf Türkisch. Also man könnte jetzt entlang des ganzen Gebirges laufen, insgesamt 255 Kilometer von West nach Ost. Charakter der Wanderung, zum Teil würde ich sagen schwierig, zum Teil hat man wieder etwas breitere Forststraßen, auf denen man wandert. Sehr abwechslungsreich auf jeden Fall. Ja, also wir haben im Westen ein ganz interessantes Dorf, Kormacit, das Dorf der Maroniten, wo man auch übernachten kann. Wir kommen dann in der Region Girne hinauf, sehen die drei Burgen, also St. Hilarion, dann Buffaventa und noch weiter im Osten Kandara. Und in Karpas haben wir dann wieder eine komplett andere Landschaft, wo wir hauptsächlich uns in der Macchie bewegen, weil dort die Wälder schon im Mittelalter oder schon früher in der Antike verschwunden sind, weil man die Bäume gebraucht hat, um erstens Schiffe zu bauen, zweitens die römischen Bäder zu betreiben und drittens vor allem Kupfer zu verhütten.
Franz nimmt sich heute die Etappe von Alefkaya bis zur Klosterkirche Antiphonitis vor. Es sind knapp 13 Kilometer. Der Weg schlängelt sich durch lichte Kiefern- und Lorbeerwälder. Ein Duft von Thymian und Rosmarin liegt in der Luft. Hochgewachsene Erdbeerbäume geben der Landschaft etwas Märchenhaftes.
Die Früchte schauen aus wie Haribo-Erdbeeren und werden im Dezember und Januar von den Einheimischen gepflückt und dann in einheimischen Brandy eingelegt und dann hast du nach 2 Monaten einen Erdbeerlikör.
Immer wieder gibt der bis zu 900 Meter hohe Wanderweg den Blick auf die Küste frei. Nordzypern ist ein Wanderparadies. Aber es war die Liebe, die den Österreicher nach Zypern verschlagen hat. Die Liebe zu seiner zyprischen Frau und zur Natur.
Die beste Wanderzeit meiner Meinung nach beginnt schon Ende Januar, Februar, März. Das ist die Zeit, wo hier alles grün ist, also bis zum Mitte April hinein oder sagen wir Ende April, wo hier alles grün ist und wo wir die meisten der Orchideen, die es hier gibt, sehen. Also ungefähr 34 Arten.
Und wilde Tulpen. Rund 2000 Pflanzenarten gedeihen auf der Insel und viele verschiedene Vögel und Reptilien. Für Franz ist eine Wanderung durch Nordzypern auch eine Wanderung durch die bewegte Geschichte der Insel. Nach stundenlangem Fußmarsch erreicht er das byzantinische Kloster Antiphonitis, beziehungsweise das, was davon übrig geblieben ist. Die Kirche stammt aus dem 10. Jahrhundert, wurde im 12. erweitert und im 15. Jahrhundert neu ausgemalt. Viele Fresken sind heute nicht mehr vorhanden oder stark beschädigt, bei manchen fehlen die Augen.
Man sagt ja, die Persönlichkeit eines Menschen, die ist in den Augen konzentriert. Genauso ist es bei den Heiligen. Und viele orthodoxe Christen, das sieht man auch im Süden, klopfen die Augen ab und machen eine Medizin daraus. Ja, sofern man das darf. Also Kirchen, die so wie diese lange leer gestanden ist, wo niemand drauf geschaut hat, da konnte man machen, was man wollte. Und wie gesagt, Augen von Heiligen sind sehr, sehr beliebt, um daraus Medizin herzustellen.
Auch den politischen Konflikt nach dem Einmarsch der Türken 1974 haben Plünderer genutzt.
Über dem Nordeingang, da gab es ein jüngstes Gericht dargestellt. Das hat man 1974 komplett abgenommen und verkauft. Wie macht man sowas? Wie nimmt man Fresken ab? Mit ganz feinen Leinentüchern, mit speziellen Klebstoffen, die man dann wieder gut lösen kann. Also das wird draufgeklebt und dann wird das Fresko abgeschlagen und dann kann man dieses Tuch mit dem Fresko mitnehmen. Das hat man dann später in New York hat man das dann wieder gefunden, teilweise auf Auktionen. Man hat das, glaube ich, so gut wie ganz zurück nach Zypern gebracht.
Man kann es nun im Byzantinischen Museum in Nikosia bewundern. Franz Bauernhofer muss einen Wanderweg in den Bergen neu markieren. Entlang der Forststraße liegen viele Grillplätze, daneben parken Autos. Die Natur wandernd und bewusst zu erleben, sei die Sache der Zyprer nicht, meint Franz.
Das hat für viele Einheimische hier meiner Meinung nach nicht besonders viel Wert. Wir würden es körperlich nicht schaffen, 5 Kilometer zu Fuß zu gehen, einfach weil sie es nicht gewohnt sind. Und Naturerleben, würde ich sagen, ist eher verbunden mit in der Natur Picknick machen, ja, grillen. Das ist dann Naturerleben, aber viel näher braucht man der Natur nicht zu kommen. Ja. Alles. Und vor allem die Natur ist für sehr viele noch wahnsinnig gefährlich. Ja. Es gibt Schlangen hier, es gibt die eine giftige Schlange, das ist die Levante Viper, die ist etwa so giftig wie die Kreuzotter. Sehr viele Zyprioten würden sagen, auf keinen Fall einen Schritt in den Wald, weil dann wird man sicher von der Schlange gebissen und fällt sofort tot um.
Schier endlos erstrecken sich die Küsten Nordzyperns. Große Hotelanlagen wie im griechischen Süden konzentrieren sich nur auf wenige Orte, wie zum Beispiel auf die Region um Girne. Mit seiner kolossalen Festung aus venezianischer und byzantinischer Zeit scheint sich das Küstenstädtchen vor den Hotelburgen in der Nachbarschaft geradezu schützen zu wollen. Im 10. Jahrhundert vor Christus gegründet, ist Girne, griechisch Kyrenia, um eine hufeisenförmige Bucht angelegt. Im Hafen der Altstadt dümpeln Fischerboote und Segelschiffe.
Weiter Richtung Westen, immer der Küstenstraße folgend, verlaufen sich kaum Touristen. Insulaner sprechen gern vom wilden Westen. Die Bewohner leben von der Landwirtschaft. Das Meer ist in Sichtweite, die Strände sind menschenleer. Mitten im wilden Westen liegt Koratschun, das Dorf der Maroniten. Treffpunkt, Nachrichtenbörse und Tankstelle für Heiß- und Kaltgetränke sowie Snacks aller Art ist das Gemeindehaus.
Einige alte Männer vertreiben sich die Zeit mit Backgammon auf der Terrasse. Mit einer Inbrunst und in einer Lautstärke, als ginge es um Leben und Tod. Völlig unbeeindruckt dösen die Dorfköter im Schatten des Hauses. 2 UN-Laster parken vor der Kirche. Antonis Hagi Roussos ist auf einen türkischen Café vorbeigekommen.
Früher hatte unsere maronitische Gemeinde 60 Dörfer. Nur noch 4 sind übrig geblieben. Meine Familie lebt schon seit mehr als über 1000 Jahren auf Zypern.
Antonis leitet die maronitische Gemeinde, eine Minderheit auf Zypern. Die Maroniten sind katholische Christen, benannt nach ihrem Anführer, dem heiligen Maron. Von den orthodoxen Christen einst wegen ihres Glaubens verfolgt, flüchteten sie nach Syrien und in den Libanon. Dort ist noch heute der Hauptsitz der Gemeinde. Durch die Kreuzzüge gelangten die Maroniten auch nach Zypern. Mehr als 50.000 von ihnen kämpften als Bollwerk der Christenheit gegen die Osmanen. Erfolglos. Nach Verfolgung und Vertreibung zählt die maronitisch-zyprische Gemeinde heute nur noch wenige tausend Mitglieder. Ein herber Schlag für die Gemeinde war auch die Teilung der Insel. Seither liegen einige ihrer Dörfer in der Pufferzone.
Dieses Dorf und Karpascha, ein anderes kleines Dorf, sind bewohnt. Die restlichen beiden Ortschaften, Santa Marina und Somatos, haben die Türken in Militärcamps verwandelt. Dort kommt man nicht hinein. In Santa Marina lebte zum Schluss nur noch eine alte Frau. Sie weigerte sich wegzuziehen, weil sie jeden Tag in die Dorfkirche gehen wollte. Man ließ sie gewähren. Letztes Jahr ist sie gestorben.
Koratschun ist ein typischer Weiler auf Zypern. Dorfplatz, Gotteshaus, eine Kaffeebar und ein paar Häuser drumherum. In Koratschun leben ausschließlich Maroniten. Die Aufgabe des Gemeindevorstehers Antonis ist, die Gemeinde zusammen und am Leben zu halten. Eine maronitische Grundschule und ein Altersheim werden gebaut und Sportvereine gegründet. Doch gegen eine Entwicklung ist auch Antonis machtlos.
Das Einzige, was wir nicht verhindern können, ist die Assimilation. 80% unserer jungen Leute leben in gemischten Ehen mit Türken und Griechen. Gegen die Liebe bist du einfach machtlos.
An den Wochenenden ist die Kirche in Koratschun voll. Dann kommen die Kinder, Enkel und Verwandte zu Besuch. Man trifft sich zum Gottesdienst. Die Kirche ist so mächtig, als wollte das Gotteshaus das ganze Dorf beschützen. Die Sprache der Liturgie ist Aramäisch, die traditionelle Sprache der Maroniten. Würde Jesus nach Koratschun kommen, könnte er sich locker mit den Menschen unterhalten. Was auf Deutsch ungefähr heißt, wir kommen aus dem Libanon und sind sehr stolz, Maroniten zu sein. Wir lieben unser Dorf und unsere Traditionen. Aramäisch ist vom Aussterben bedroht. Die junge Generation lernt es nicht mehr. Doch Antonis hat Verbündete gefunden.
Es ist keine geschriebene, sondern nur eine gesprochene Sprache. Zum Glück gibt es einen Professor von der Universität Jerusalem. Er kam in unser Dorf. Wir haben ihm Aramäisch beigebracht und er hat alles in ein Wörterbuch geschrieben. Nun können unsere Grundschüler die Sprache besser lernen. Auch die Regierung bietet nun Aramäischkurse in 9 öffentlichen Instituten an.
Um sich gegen die orthodoxen Christen und Muslime zu behaupten, müssen die Maroniten auf Zypern klug taktieren. Das war schon immer so. Antonis ist zwar für seine Volksgruppe als Abgeordneter im Parlament Nordzyperns vertreten, doch politisch mitbestimmen darf er bis heute nicht. Da sind andere Allianzen von Nutzen.
Der Vatikan unterstützt uns und der Libanon, weil er unser Heimatland ist. Die Botschafter von Frankreich und Italien sind oft zu Besuch. Wir haben ein besonderes Sonntagsprogramm für Botschafter ins Leben gerufen. Sie kommen in unsere Dörfer und besuchen den Gottesdienst. Wir sprechen über unsere Probleme, darüber, was uns bewegt. Auch die UN ist ziemlich oft hier. Aber sie hat keine Entscheidungsgewalt.
Antonis Hadjiroussos wird weiter für sein Dorf kämpfen. Auf seine Art. Obwohl es im muslimisch geprägten Norden eigentlich verboten ist, die Kirchenglocken zu läuten, erklingen sie im Dorf der Maroniten trotzig 2-mal am Tag, wie seit Jahrhunderten. Die Menschen glauben fest daran, dass die Wiedervereinigung kurz bevorsteht. Die der maronitischen Gemeinden und auch ganz Zyperns. Das hoffen auch Wanderführer und Wahlzyprer Franz Bauernhofer und die Umweltschützer Salahi und Hassibe Husseto Lulari.
Auf NDR Info hörten Sie zwischen Hamburg und Haiti. Diesmal mit Jesus in der Pufferzone. Nordzypern hofft auf Vereinigung. Eine Sendung von Christoph Vogt. Es sprachen neben weiteren Julia Nachtmann, Peter Bieringer und Michael Hark. Technik Doris Umland, Regie Karin Huxdorf, Redaktion Wolfgang Heinemann.
Wissen, was die Welt bewegt.